komme immer dann so vor, wie so, ja, dass ich halt immer extra Wurst brauche und so wird man auch oft behandelt. Dann denken sie, ah, schon wieder so eine komplizierte Person oder die soll sich jetzt nicht so anstellen.
Eva Fischer ist alles andere als kompliziert. Sie verträgt nur einfach kein Gluten, also Klebereiweiß, das in vielen Getreidesorten natürlich vorkommt. Schon ein Brösel Brot kann Evas Körper enorm schaden, denn sie leidet unter Zöliakie. Welche Einschränkungen die 36-Jährige dadurch in ihrem Alltag erfährt und warum sie vor einigen Jahren den sehr erfolgreichen Foodblog Foodtastic gegründet hat, das hören Sie jetzt.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Mari Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts, in dem nicht nur die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes zu Wort kommen, sondern eben auch Menschen, die von den Themen, über die wir sprechen, persönlich betroffen sind. Dieses Mal geht es um Zöliakie, eine Autoimmunerkrankung, unter der rund 1% der Österreicherinnen und Österreicher leiden. Eva Fischer ist eine davon. Die 36-Jährige hat vor 15 Jahren die Diagnose Zöliakie bekommen und ist heute im Verstehe-Podcast des Austria Center Vienna zu Gast. Hallo Eva.
Hallo Mari, freut mich total, dass ich heute da bin.
Du bist ausgebildeter Ernährungsvorsorgecoach, Foodfotografin und Stylistin und hast vor mehreren Jahren unter anderem eben wegen deiner Zöliakie den sehr erfolgreichen Foodblog Foodtastic ins Leben gerufen. Du hast diverse Kochbücher geschrieben und du setzt dich überhaupt dafür ein, dass Zöliakie bekannter wird, beziehungsweise auch, dass es einfacher wird, mit dieser Krankheit auch zu leben. Warum?
Also bei mir war das so, damals, als das vor 15 Jahren diagnostiziert wurde, war das natürlich ein großer Schock. Also von einem Tag auf den anderen mal alles weglassen zu müssen oder einige, also sag mal die Hälfte der Lebensmittel, die man so normalerweise isst, also das Marmeladebrot am Morgen oder das Weckerl am Mittag, das man sich irgendwo zwischendurch mal holt, wenn man unterwegs ist oder die Pizza mit Freunden am Abend. Und ich habe dann halt begonnen, ganz viel zu recherchieren. Was darf ich jetzt essen, was darf ich nicht mehr essen, und habe gemerkt, dass das einfach wirklich eine riesengroße Umstellung ist, mit der ich zu kämpfen habe, und habe mir gedacht, naja, anderen Leuten wird es ja wahrscheinlich auch so gehen, die halt die Diagnose bekommen. Und ja, ich habe dann den Blog begonnen, weil man gedacht habe, ich würde gerne eben meine Erfahrungen oder die Rezepte, die ich finde und das, was ich halt auch neu entdecke und kreiere, weil gerade wenn man Zöliakie hat, dann tut man sehr viel experimentieren mit Zutaten, und ich wollte es einfach teilen, und dafür war eben der Blog das beste Medium.
Und der ist ja damals vor 9 Jahren wirklich durch die Decke gegangen, oder?
Ja, also ich hätte mir das nie gedacht. Es war wirklich so, dass man gedacht habe, ich hätte gern so eine Plattform, wo ich mehrere Hobbys ausleben kann. Also einerseits, mich hat es immer schon interessiert, die Food Photography. Also ich fand es immer faszinierend, wie kann man Essen schön inszenieren, und wollte dann halt einfach einen schönen, ästhetischen, ansprechenden Blog, wo ich dann eben meine Entdeckungen und Rezepte drauf teile oder mit anderen Leuten teile. Und ja, wie gesagt, habe als Hobby begonnen, hätte man nie gedacht, dass das jetzt irgendwie, ja, dass ich dann später mal davon leben kann oder mich damit selbstständig mache.
In der letzten Podcast-Folge war die Darmspezialistin Dr. Hauer zu Gast, ja. Und die hat erzählt, dass es eben bei Zöliakie oft so ist, dass es so lange unbemerkt bleibt. Mhm. Und du warst damals 21. Warum ist man dann überhaupt draufgekommen? Also was hattest du denn für Beschwerden?
Ja, also bei mir war es eben leider auch ein langer Leidensweg, muss ich sagen. Also ich habe es ziemlich sicher schon seit ich 15 bin. Meine Symptome waren Eisenmangel oder war Eisenmangel. Also gerade das, was halt sehr viele Mädchen in der Pubertät haben. Und mein Hausarzt damals hat mir dann halt die klassischen Eisentabletten verschrieben und hat gemeint, ja, das wird dann sicher besser, und viel Leber essen und viel rotes Fleisch, was ich dann auch gemacht habe, und rote Rübesalat habe ich viel gegessen. Und es wurde aber leider nicht besser. Und was ich schon gehabt habe, aber was ich wahrscheinlich, das war mir einfach nicht bewusst, ich habe immer so einen extremen Blähbauch gehabt. Also natürlich war das schon ja, ein Symptom der Zöliakie und eben dieser starke Eisenmangel, der mir auch zu schaffen gemacht hat, gerade in der Oberstufe, in der Schule, weil ich extreme Konzentrationsstörungen gehabt habe, auch immer viel länger gelernt habe für Schularbeiten und Prüfungen. Das hat natürlich auch ein bisschen an meinem Selbstwert genagt, weil ich mir dachte, das gibt's ja nicht, warum kann ich mir das nicht merken, warum brauche ich immer für alles so lang? Ich habe auch jeden Tag echt 1-2 Stunden mindestens am Nachmittag schlafen müssen und war eigentlich schon immer ein sehr sportlicher Mensch und das hat mich halt einfach ja irritiert oder gestört, dass ich einerseits eben so ja viel Sport machen möchte und motiviert war für Dinge, aber der Körper es nicht zugelassen hat, weil er einfach sehr, sehr müde war. Und dann war es eben so, dass mit 21, da waren wir gerade auf Skiurlaub und ein Freund von mir, der hat Medizin studiert und hat gesagt, ich soll ihm doch mal meine Eisenwerte sagen. Und ich habe ihm das halt dann gesagt, und er so, oh mein Gott, das ist ja total schlimm, das ist ja richtige Anämie und du musst dir das anschauen. Und dann bin ich wirklich wegen ihm zu einem Internist gegangen. Und der hat dann auch wieder gesagt, na, also sie haben nicht die typischen Symptome, weil da hätten wir Durchfall und Erbrechen und andere Symptome einfach. Aber wir schauen uns das jetzt trotzdem mal an. Und dann war es so, dass man eben meine Blutwerte getestet hat. Also man macht zuerst immer einen Bluttest und da kam dann eben heraus, dass ich positive Antikörper im Blut habe. Und danach kam die Magenspiegelung und da nimmt man eben eine Biopsie vom Dünndarm und schaut eben, ob die Dünndarmzotten geschrumpft sind. Und das war der Fall und somit war klar, dass ich Zöliakie habe.
Mhm. Ja. Vielleicht nochmal kurz für die, die das eben nicht so genau wissen, was das ist. Man verträgt eben kein Gluten, das ist das Klebereiweiß von diversen Getreidesorten. Mhm. Es ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, der Körper, der arbeitet gegen etwas, also eigentlich gegen sich selbst, gegen etwas, das eh gut ist, nämlich gegen das Gluten auch
genau,
ein bisschen, oder?
Genau, ja, kennt Gluten oder denkt, Gluten ist sein Feind, irrtümlicherweise, ja.
Ja, und du hast das eh so schön beschrieben, wir leben ja auch in einer Kultur, wo Getreide im Grunde fast Hauptnahrungsmittel ist. Mhm. Wie bist du denn dann weiter vorgegangen oder wie leicht oder wie schwer war denn dann diese Umstellung?
Ja, die war total schwer und auch die Akzeptanz der Familie, muss ich sagen, weil ja, ich durfte ja dann auch nicht die gleiche Butter verwenden, also weil ein Brösel Brot ist ja schon schädlich für jemand, der Zöliakie hat, bedeutet, man müsste eigentlich eine eigene Butter verwenden oder wenn man mit mehreren Personen am Tisch ist, müsste jeder Butterstück abschneiden, dass da eben einfach keine Kontamination stattfindet. Also gerade jetzt in einem größeren Haushalt oder an Weihnachten, wenn mehrere Leute an einem Tisch sind, dann kann es schon zu einer Herausforderung werden. Und meine Familie war dann eher so, dass sie gemeint hat, ah, das sei ja total übertrieben und ich habe ja bis jetzt auch ganz normal gegessen, da kann ja wohl ein Brösel Brot mir nicht schaden. Und gerade auch die ältere Generation, also meine Großtante, die dann immer die Kekse gebacken hat, hat gemeint, naja, Eva, ein Keks, das wird ja wohl gehen. Und die haben das halt nicht verstanden, was es noch schwieriger gemacht hat, weil ich habe eigentlich auch schon damit gekämpft, dass ich jetzt von einem Tag auf den anderen quasi das alles weglassen muss und dann eben immer wieder erklären, dass das nicht geht, weil das einfach dem Körper schadet. Das war sehr, sehr anstrengend und zehrend. Ja, am Anfang war es auch für mich so, ich habe selber sehr gelitten. Also ich habe gemerkt, ich war schon so ein bisschen in der Opferrolle, weil ich zuerst einmal damit klarkommen musste, weil ich bin ein sehr großer Genussmensch und ich mag eben natürlich auch das Spontane und ich reise gern und viel und ich finde gerade das Schöne, wenn, also ich möchte auch immer Dinge probieren und das kann man dann eben spontan nicht mehr. Und ja, und dann war es eben so, dass irgendwann nach einer Weile meine Freunde gesagt haben, Eva, du bist gar nicht mehr die Eva, sondern du bist die wandelnde Zöliakie, so quasi. Und da hat es dann bei mir so einen Klick gemacht. Also da habe ich dann gesagt, so, mir reicht's, ich muss jetzt da irgendwie was, also ich muss das drehen und das Positive dran sehen und was draus machen. Und so kam es dann eben zum Blog eigentlich, ja.
Also ich glaube, dass dieser Moment bei ganz vielen Menschen da ist, die eine Krankheit haben, die nicht mehr weggeht. Und das ist ja eben bei Zöliakie so, das ist ja nicht, du nimmst Medikamente oder machst eine Kur und dann geht es wieder weg, sondern es bleibt. Dass sie sich dann vielleicht eine Zeit lang eben sehr über diese Krankheit definieren oder von außen so wahrgenommen werden, weil es eben so große Einschnitte im täglichen Leben bedeutet.
Ja, genau.
Es hat wahrscheinlich auch eben viel mit Akzeptanz zu tun, oder? Dass man die Krankheit nicht bekämpft, sondern dass man sie einfach integriert ins eigene Leben.
Total, also das muss man wirklich und das ist ein langer Weg und ja, ich würde sagen, holt ihn einen auch immer wieder ein, also auch jetzt nach 15 Jahren. Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall akzeptiert und mittlerweile sage ich auch, ich bin sehr dankbar, dass diese Krankheit gekommen ist, weil sonst hätte ich den Beruf, den ich heute mache, nicht und ich liebe meinen Beruf. Aber was für mich richtig schwierig ist, ist eben das, was ich vorher erwähnt habe mit dem Genuss, also das spontan unterwegs sein und sich auch immer zu erklären. Mhm. Und man bekommt auch leider oft blöde Bemerkungen, weil die Leute das nicht ganz verstehen. Viele denken halt, man ist gerade auf Diät und möchte Kohlenhydrate weglassen, weil glutenhaltige Speisen sind halt oft auch kohlenhydrathaltige Speisen und viele können das nicht auseinanderhalten und dann denken sie, ah, schon wieder so eine komplizierte Person oder die soll sich jetzt nicht so anstellen oder wenn ich dann auf irgendeiner Food-Event bin oder auf einer Reise eingeladen, ich muss das halt immer vorher angeben, dass ich Zöliakie habe und dass das Essen bitte glutenfrei zubereitet wird. Ich finde das immer so mühsam, weil ich komme immer dann so vor, wie so, ja, dass ich halt immer extra Wurst brauche und so wird man auch oft behandelt. Und das ärgert mich so sehr, weil ich sage auch, ich habe es mir nicht ausgesucht und wenn, ich hätte es auch lieber anders, aber ich kann leider nicht anders. Und das ist mit dem kämpfe ich schon sehr, muss ich sagen. Ja.
Jetzt ist ja sowas wie Nahrungsunverträglichkeiten, hat man das Gefühl, irgendwie wird das immer mehr. Es ist fast schon, bös gesagt, so ein Trend. Jetzt gibt es die Regale im Supermarkt mit glutenfreien Lebensmitteln, werden irgendwie immer breiter, höher. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Weil auf der einen Seite höre ich raus, es gibt eben viele, die keine Zöliakie haben, die sich dann halt auch ein bisschen glutenfrei ernähren. Und auf der anderen Seite ist es aber für Menschen mit Zöliakie so extrem wichtig, dass es diese Produkte auch gibt, weil es das Leben erleichtert.
Ja, also es ist auf jeden Fall beides. Ich würde sagen, es ist mehr Segen wie Fluch natürlich, weil auch schon in den 15 Jahren hat sich so viel getan. Also es gibt jetzt wahrscheinlich dreimal so viele Produkte wie damals, als bei mir die Zöliakie diagnostiziert wurde. Und das einzige Problem, also Fluch deshalb, weil eben viele nicht erkennen, was für eine Gefahr Gluten bedeutet für jemanden, der Zöliakie hat. Also jemand, der halt denkt, er ernährt sich ein bisschen glutenfrei, weil es gesünder ist oder lässt da mal irgendwas weg, der weiß nicht, vielleicht nicht, dass ein Brösel Brot jemand mit Zöliakie schadet. Und das bedeutet, dass wenn ein Salat in einem Restaurant kommt, wo Brotcroutons drauf sind oder die Brotscheiben auf dem Salat liegen, dass wir das eigentlich nicht essen dürfen und zurückschicken müssen. Und dann aber auch vertrauen müssen, dass der Koch das nicht einfach selber runternimmt und den Salat genau wieder so zurückschickt, sondern den auch frisch zubereitet. Und das ist die große Problematik.
Jetzt hat Frau Dr. Hauer in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, dass glutenfreie Ernährung ungefähr 2000 Euro mehr kostet im Jahr. Mhm. Inwiefern, also wie kann man das kompensieren oder wie gehst du damit um?
Ja, es ist ja so, dass man sogar einen Zuschuss bekommt vom Staat, wenn man Zöliakie hat. Also man ist dann zu einem gewissen Grad behindert. Das ist wie, wenn man Diabetes hat, weil man eben so eingeschränkt ist. Also man ist, glaube ich, offiziell bis zu 25%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und bekommt dann eben eine Steuerbegünstigung eigentlich. Aber natürlich macht es was aus. Also die Lebensmittel sind auf jeden Fall viel teurer. Und was ich auch unfair finde, weil ich finde, man leidet ja eh schon und hat sich das nicht ausgesucht und muss sich so ernähren. Und da muss man auch Lebensmittel kaufen, die teurer sind. Oder es ist ja auch ganz oft so, dass wenn man am Restaurant ist und dann ein Serviettenknödel als dabei wäre und man muss den weglassen und man bestellt was anderes dazu, man zahlt eigentlich meistens drauf. Es ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, ja, dann machen wir ihnen die Speise günstiger.
Jetzt hört man ja sehr oft, wenn sich Leute vegan ernähren zum Beispiel und sehr viel weglassen, wie tierisches Eiweiß oder überhaupt tierische Produkte, dass sie Mangelerscheinungen bekommen und dass sie eben zugeben müssen, also Vitamine und dergleichen zu sich nehmen müssen extra. Wie ist denn das, wenn man sich glutenfrei ernährt?
Im Grunde ist es egal, also am Anfang schon. Da wird empfohlen, dass man sehr gut auf sein Immunsystem achtet natürlich, weil da ist schon mal die Dünndarmschleimhaut sehr geschädigt und dann kommt die Umstellung. Da sagt man, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich zu sich nimmt. Am Anfang verträgt man auch Laktose meistens nicht so gut, also auf das sollte man am Anfang auch verzichten. Aber dann geht es relativ rasch, bis diese Dünndarmzotten nachwachsen und dann ist der Körper gesund, also bis zu dem Zeitpunkt, wenn leider ein Diätfehler passiert. Aber ansonsten kann der Körper dann ganz normal die Nährstoffe aus dem Essen aufnehmen, weil die Dünndarmzotten ja lang genug sind und die Darmfunktion dann auch funktioniert. Und so gesehen, ja, kann man da eigentlich, hat man jetzt keine bestimmten Mangelerscheinungen.
Zöliakie ist, wie wir gesagt haben, eben eine Autoimmunerkrankung, die ist vererbbar. Wie ist denn das bei dir in der Familie? Man ist jetzt eben erst draufgekommen, als du eigentlich mitten in der Pubertät warst, nicht als Kind, weil oft wird es ja bei den Kindern schon diagnostiziert. Gibt es in deiner Familie andere Betroffene oder ist man infolge deiner Krankheitsgeschichte draufgekommen, dass das andere auch noch betrifft?
Nein, also Gott sei Dank nicht. Es musste dann jeder einen Test machen. Also meine Eltern, mein Bruder haben sich dann alle testen lassen und von denen hat niemand Zöliakie. Also keine Ahnung, wer das in der Generationslinie vielleicht jemand davor auch hatte und man das damals einfach nicht rausgefunden hat. Weil zum Beispiel meine Oma, die hat Osteoporose und das ist ja auch so ein klassisches Symptom der Zöliakie und ganz oft, also meine Cousine ist Ärztin und die sagt, dass ganz, also sehr viele Patienten kommen, so mit 70 oder 80, die Osteoporose haben und man dann erst draufkommt, dass sie Zöliakie haben, also sehr spät nach einem langen Leidensweg oder vielleicht eben auch. Und das ist ja eben die Krux bei der Zöliakie, dass es Symptome gibt, die sehr untypisch sind und man leider lange nicht draufkommt. Also manche Leute kommen erst 20, 30 Jahre später drauf, nach einem sehr langen Leidensweg.
Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, so prinzipiell, dass zum Thema Zöliakie auch in der Gesellschaft vielleicht noch mehr ankommt?
Also was mich extrem stört, ist eben gerade in der Gastronomie der Umgang damit. Also es ist sehr, sehr viel besser geworden, aber ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach, ja, wenn jemand sagt, ich bräuchte das glutenfrei, einfach akzeptieren, Punkt. Das wird aufgeschrieben auf die Bestellung und dann kann ich auch sicher gehen, dass das glutenfrei ist, also dass sich sowohl der Kellner auskennt, was das bedeutet, weil leider passiert ja dann schon vom Kellner zum Weg in die Küche der Fehler, dass der das nicht korrekt weitergibt und der Koch dann gar nicht weiß, dass der Gast eben Zöliakie hat. Und dann kommt diese Speise, die dann eben nicht glutenfrei ist und dann muss man sie entweder zurückschicken oder man kennt es vielleicht sogar zu spät und hat dann schon einen Biss genommen. Einfach, dass da nochmal mehr auch die Gastronomie geschult wird und auch weitergegeben wird, ja, wie schlimm so ein Diätfehler eigentlich ist für jemanden, der Zöliakie hat.
Wir sind ja hier im Austria Center Vienna, wo auch zahlreiche Wissenschaftskongresse stattfinden und das heißt, die Forschung steht hier ganz stark im Mittelpunkt. Was würdest du dir denn auch noch wünschen von Seiten der Forschung, was im Zusammenhang mit Zöliakie noch mehr oder verstärkt angegangen wird?
Also bei anderen Unverträglichkeiten würde ich jetzt mal sagen, also Zöliakie ist ja, sagt man auch, eine Glutenunverträglichkeit, obwohl es eine Autoimmunerkrankung ist, aber da gibt es ja dann eben Tabletten, die man vorab schlucken kann, wenn man jetzt in ein Restaurant geht, dass man dann eben halt Laktose besser verträgt oder essen kann. Und da ist die Forschung, glaube ich, schon sehr lange dran, dass sie an so einer Tablette forscht oder arbeitet. Aber leider gibt es die da nicht. Und natürlich wäre es wunderschön, wenn es sowas gäbe, gerade wenn man jetzt bei einem Event wäre, wo man die vorab schlucken kann und dann ja problemlos genießen kann oder wenn man auf einer Reise ist und halt gerne mal was ausprobieren möchte. Das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, das ist leider gar nicht so einfach, das herzustellen. Also ich bin gespannt, was da dann kommt.
Es kann ja auch damit zusammenhängen, dass man ja schon eine sehr einfache Therapiemethode gefunden hat, mit der man im Grunde vermeiden kann, dass man krank wird, nämlich einfach es weglassen.
Ja, die lebenslange Diät. Wobei ich sagen würde, ja, einfach unter Anführungszeichen, ja, natürlich, weil lebenslange Diät schon eine große Einschränkung ist gleichzeitig. Also ich hoffe schon, dass es dann irgendwann mal was gibt. Das wäre natürlich sehr schön.
Was wäre denn, gäbe es jetzt so ein Medikament, das, wo du sagst, das würde ich sofort als Erste, wonach ich greife?
Ja, das wäre ein Zopfbrot, also eine Brioche mit Butter und Honig wahrscheinlich. Also es kann man natürlich auch glutenfrei machen, man kann alles irgendwie glutenfrei zubereiten, aber es schmeckt immer ganz anders. Und gerade so eine Brioche oder ein Zopf, der ist für mich so flaumig und weich und das vermisse ich sehr.
Ja. Mhm. Ja, vielen Dank für deine Offenheit und für das Gespräch und die Einblicke. Und vielleicht fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Zöliakie betrifft offiziell in Österreich rund 1% der Bevölkerung. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit, weil wir haben jetzt gelernt, schon ein Brösel kann dazu führen, dass es eben die Krankheit befeuert. Mhm. Und es würde wahrscheinlich helfen, wenn wir alle ein bisschen, respektvoller damit umgehen und es mehr ernst nehmen würden.
Genau, ja, das wäre sehr, sehr schön, als einfach ein bisschen nachsichtiger vielleicht für Menschen, die Zöliakie haben, weil sie sich es auch nicht ausgesucht haben.
Mhm. Ja. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.